HR Info. Netzwelt.
Die Technologiemesse CES in Las Vegas ist die größte Fachmesse für Technologie und Konsumelektronik in der Welt. Sie hat in dieser Woche am Dienstag begonnen und unser Korrespondent Markus Schuler war dort. Mit ihm werden wir jetzt diese Messe Revue passieren lassen. Mein Name ist Udo Langenohl und Sie hören HR Info Netzwelt. Markus, vor der Messe hat Apple die Börse und die Börsen weltweit, kann man sagen, und die Anleger erschreckt, als bekannt wurde, dass es mit den Verkäufen der Cash-Cow iPhone ja nicht mehr so richtig rund läuft. War das denn ein Thema in Las Vegas bei dieser Messe? War Apple eigentlich überhaupt da?
Ja, Apple war da, aber nur in Form eines großen Plakats, auf dem es für das angeblich so sichere iPhone warb, in Abwandlung des bekannten Spruchs, hieß es da, was auf deinem Telefon passiert, bleibt auf deinem Telefon. Im Original heißt der Spruch, was in Vegas passiert, das bleibt in Vegas. Ja. Die Stadt gilt ja so etwas als Sündenpfuhl in den USA. Mhm. Aber das Plakat, Udo, das war der einzige Auftritt von Apple. Traditionell tritt Apple bei der CES nicht auf oder nicht mehr. Da will man sich anscheinend nicht mehr gemein machen mit dem anderen Plebs. Aber du hast es angesprochen, das Thema iPhone und Cash Cow. Die Verkaufszahlen sind zurückgegangen. Und was mir auch etwas auf der CES aufgefallen ist, es waren weniger Chinesen da. Das war vielleicht auch nur gefühlt ein Eindruck. Aber die zurückgegangenen iPhone-Verkaufszahlen sind ja unter anderem wohl darauf zurückzuführen, dass es in China nicht so gut klappt mit dem iPhone-Absatz. Und wir erinnern uns, die amerikanische Regierung befindet sich ja noch nach wie vor im Streit, im Handelsstreit mit China. Das hat so ein bisschen, glaube ich, auf die CES ausgewirkt.
Bleiben wir noch beim Thema Smartphone und Tablets. Das heißt ja jetzt, der Zenit ist eigentlich schon überschritten. Der Markt ist gesättigt. Es gibt nichts Neues mehr, nichts Innovatives. Fast jeder auf der Welt hat ein Smartphone in der Hosentasche. Hat man das auf der Messe gespürt?
Naja, beide Geräte sind normaler Bestandteil unseres Lebens geworden. Tablets kommen zum Beispiel an vielen Kassen im Restaurant zum Einsatz. Smartphones ersetzen unsere Computer zu Hause. Ich habe zum Beispiel Freunde, die machen ihre US-Steuererklärung sogar am Smartphone. Oha. Da gibt es in den USA sogar eine App und das funktioniert.
Wenn es also so ein bisschen bergab geht jetzt mit Smartphones und Tablets, mit den Innovationen, wenn die einfach langsamer kommen als noch vor ein paar Jahren, dann muss doch die Branche eigentlich was Neues im Auge haben. Die halten ja die Füße nicht still. Der Markt mit intelligenter Elektronik, so hört man, der brummt mit KI-Geschichten. Was wurde denn da gezeigt?
Ja, diesen Trend, den sehen wir eigentlich schon seit ein paar Jahren. Amazon hat Millionen seiner Alexa-Geräte, seiner Sprachsteuerungen mittlerweile verkauft und hat sich hier als führender Anbieter etabliert, noch vor Google und Apple. Und die Dienste dieser Anbieter, egal ob sie jetzt Siri, Alexa oder Hey Google heißen, die finden sich auf immer mehr Geräten. Also im Auto, in Kaffeemaschinen, in Fernsehern, in Staubsaugern, in Fahrradschlössern, Alarmanlagen etc. Diese Liste, die ließe sich wirklich beliebig fortsetzen. Es gibt mittlerweile so viele Hersteller, die ihre Geräte mit diesen Diensten verbinden, sprich darüber steuern lassen.
Das hört aber ja nicht auf, so mit diesen intelligenten Heizungssteuerungen. Du hast sie gerade erwähnt, smarte Lautsprecher und so weiter. Was erwartet uns denn künftig auf diesem KI-Sektor? Was kommt da noch im Consumer-Bereich?
Da gab es jetzt auf der CES eigentlich keine so riesigen Neuigkeiten, weil sie schon im vergangenen Jahr eine gewisse Rolle gespielt haben. Aber viele Anwendungen, die setzen eben auf künstliche Intelligenz. Zum Beispiel werden unsere Fernseher größer. Die Rede ist hier von 8K-Auflösung. Und weil die Bildschirme größer werden und die meisten TV-Sender bislang nur HD-Bilder ausstrahlen, skaliert man diese Bilder hoch, damit einfach diese Pixel nicht mehr zu sehen sind. Algorithmen berechnen diese Bilder und setzen weitere Pixel ein, die diese Bilder schärfer machen sollen. Alle Hersteller von Sony über LG bis Samsung setzen diese Technik auf ihren Geräten ein. KI steckt in vielen, vielen anderen Anwendungen mittlerweile drin. Entwickler nennen das auch traditionelles KI. Das heißt, wir haben ein Stück Software und die schaut sich einen Prozess an, analysiert ihn und führt dann eine Verbesserung aus. Zum Beispiel eben, wie gesagt, bei den neuen 8K-Fernsehern. wo das Bild durch KI-Technologie schärfer und besser gemacht werden soll.
Hat man denn erfahren auf der Messe, wann es denn eigentlich auch mal Inhalte geben soll für 8K? Ich meine, wir haben ja ein Problem im Moment damit, Inhalte für 4K-Fernseher zu finden. Und die gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren auf dem Markt. Jetzt kommt 8K. Aber Inhalte über die Luft, über Satellit, über normales Fernsehen sind doch da gar nicht mehr vermittelbar. Das sind doch gigantische Datenmengen. Wie will man denn auf Herstellerseite sowas verkaufen, wenn man den Kunden dann sagen muss, ja, tolle Auflösung, aber leider gibt es dafür kein Filmmaterial?
Sehr gute Frage. Es gibt Filmmaterial. Die großen Video-on-Demand-Plattformen, sei es jetzt Netflix, sei es YouTube, aber auch iTunes von Apple, die haben natürlich diese 4K-Inhalte, bewerben die auch, weil sie wissen, da unterscheiden sie sich von den Fernsehsendern. Es gibt einzelne Pay-TV-Anbieter auch in Deutschland, die 4K-Inhalte vereinzelt anbieten. Und hier in den USA im Kabelfernsehen gibt es auch den ein oder anderen Anbieter, der mal ein Fußballspiel, ein Footballspiel in 4K ausstrahlt. Aber du hast recht, für die klassischen Fernsehanbieter, die müssen aufpassen, dass sie dieses innovative Thema nicht verschlafen. Die Bandbreiten sind da, vor allem über Satellit. Lassen sie sich nach wie vor gut verbreiten. Aber der Markt ist noch nicht so groß genug, noch nicht so stark, dass es sich offenbar für die Fernsehsender lohnt, hier einzusteigen. Da überlässt man das Geschäft so ein wenig, das ist jedenfalls mein Eindruck, diesen Streaming-Plattformen. Da verpasst man aber eventuell auch etwas, wenn immer mehr Menschen sagen, naja, ich gehe nicht mehr ins Kino, ich habe ja einen riesigen 80-Zoll-Fernseher bei mir im Wohnzimmer stehen, der technisch hochgerüstet ist wie so ein Hightech-PC, der das Bild also verbessert. Da schaue ich mir einen Film an und dann wird eben nicht mehr auf die Fernsehsender geklickt, sondern da wird dann bei Netflix, bei iTunes oder bei Amazon Prime ein Film in 4K-Auflösung heruntergeladen.
Diese Fernseher können ja schon seit einer ganzen Weile mit Sprachsteuerung umgehen. Die kann man mit der Sprache steuern, braucht nicht mehr die klassische Fernbedienung oder die 4, 5, 6, 7 Fernbedienungen auf dem Tisch für die verschiedenen Geräte. Das alles hat was mit KI, mit künstlicher Intelligenz zu tun. Wir haben eben schon drüber gesprochen und mit Algorithmen, also mit Software und weniger mit der klassischen Hardware. Und diese sogenannten Desktop-Computer, du wirst dich auch noch dran erinnern können, ne? Sowas hatte man früher mal. Die haben wir früher für teures Geld gekauft, die haben wir vielleicht selber zusammengebaut. Die sieht man ja kaum noch. KI läuft ja selbst auf den kleinsten Geräten für eine Hosentasche. Was macht denn die Branche, diese klassischen großen Blechkisten, die man früher auch in Hannover auf der CeBIT gesehen hat, verlieren die den Anschluss? Gibt's die überhaupt noch auf so einer Messe?
Udo, das ist eine absolut berechtigte Frage und ich habe mich da umgeguckt und mich gefragt, spielen diese Kisten noch eine Rolle? Und die Antwort lautet ja, aber nur in Nischen, in ganz speziellen Anwendungen. Natürlich in der Unterhaltungselektronik, vor allem im Bereich der Games, der Computerspiele. Dort habe ich noch diese fetten, großen Kisten, die die Leute entweder von der Stange kaufen, von Spezialherstellern oder selber bauen. Dann eben mit spezieller Kühlung, mit Wasserkühlung, mit speziellen Grafikkarten, mit einer Schallisolierung, weil solche Grafikkarten, wenn man dann mal Spiele zocken will, die machen natürlich auch jede Menge Lärm. Die gibt es, aber die verschwinden in die Nische. Und wenn man sich dann anschaut, was die großen Hersteller auf dieser CES machen, dann findet man sie natürlich noch, zum Beispiel Dell. Aber was sie uns zeigen, sind keine Desktop-Computer, sondern sind hochgezüchtete Rennmaschinen in Form eines Notebooks, die immer dünner werden, die Touchscreen-Monitore schon selbstverständlich integriert haben, die hochgerüstete Mobilprozessoren enthalten, die das Gerät nicht mehr so heiß werden lassen. Das sieht man eher, aber diese ganz klassischen Desktop-Computer, diese Zeit ist vorbei.
Also dann eher was für die Do-it-yourself-Leute, für die Case-Modder und die Leute, die viel daran schrauben. Waren die denn auch auf der Messe zu sehen, diese Gaming-Freaks?
Also die sieht man immer wieder. Natürlich die großen Grafikkartenhersteller wie AMD oder Nvidia, die zeigen sich natürlich auf der Messe. Und bei Nvidia, dem Grafikkartenhersteller, da spielte die nächste Generation RTX der Grafikkarten eine große Rolle. Das war das Hauptthema. Die Grafikkarten werden eben noch besser. Sie können virtuelle Umgebungen noch schärfer darstellen. Sie spielen mit dem Licht. Wenn ich zum Beispiel eine Figur Figur im Vordergrund sehe und hinter dieser Figur steht ein Spiegel, dann kann ich diese Figur nicht nur im Spiegel sehen, wie sie sich darin spiegelt, sondern auch das Licht- und Schattenspiel wird dort integriert. Und das sieht zum Teil so aus, als ob man denkt, das sind Bilder, die im Film als Zeichentrick gemacht wurden. Sie sehen sehr, sehr realistisch aus. Aber das Besondere an dieser neuen Grafikkartengeneration ist eben, dass sie in Echtzeit gerendert werden. Und das ist eigentlich die Leistung. Etwas Erwartbares. Damit hat Nvidia uns jetzt nicht so sehr überrascht. Das war erwartbar, aber diese Grafikkarten werden eben immer besser und das Computerspiel, das Gamen, das Zocken auf dem PC dürfte da sicherlich noch mehr Spaß machen.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt. Ich spreche mit Markus Schuler über die neuesten Trends der Technologiemesse CES, die in dieser Woche in Las Vegas stattfand. Markus, die Automobilindustrie ist mittlerweile fast so prominent auf der Messe vertreten wie Google, Amazon und Co. Stichwort autonomes Fahren. Was hat das alles mit KI zu tun, mit künstlicher Intelligenz? Welche Rolle wird die da spielen?
Ja, sie kommt vor allem in den autonom fahrenden Autos zum Einsatz, ist ja klar. Bei der Berechnung tausender Operationen von der relativ einfachen Routenberechnung bis zum Abstand halten. Dafür braucht es entsprechende Rechenpower. ZF vom Bodensee hat da zum Beispiel seinen Supercomputer Pro AI RoboThink vorgestellt, der auf der CES Weltpremiere feierte. Die Maschine schafft 600 Billionen Rechenschritte pro Sekunde und kann sehr komplexe Verkehrssituationen in Echtzeit analysieren.
Gab es denn neue Automodelle zu sehen? Kann man neue Innovationssprünge direkt sozusagen anfassen, spüren, sich ansehen auf dieser Messe?
Ja, autonomes Fahren, das ist ein Thema, mit dem sich alle Hersteller beschäftigen. Natürlich auch die Zulieferer wie Bosch, ZF, Continental. Und weil sämtliche Hersteller davon ausgehen, dass wir in Zukunft uns nur noch in solchen Fahrzeugen fortbewegen, sieht man dort auch alle mit ihren Modellen, mit ihren Konzeptcars. Innovationssprünge kann man dort nicht sehen oder ich konnte jedenfalls keine entdecken, wenn es um das Thema autonomes Fahren geht. Zumindest wurden sie auf der CES nicht einem breiteren Publikum vorgestellt, aber ich war zum Beispiel am Stand von BMW, einem der größten Stände, sogar draußen vor der Messehalle, hat BMW ein riesiges Zelt aufgebaut und ich habe Holger Hempf von BMW gebeten, uns mal zu erklären, welches Auto der bayerische Automobilhersteller da auf der CES vorstellt.
Wir sehen den BMW Vision iNext und das ist ein Concept-Car, was wir über die letzten Monate bereits vorgestellt haben, einmal mit einem World Flight. Da ist das Auto mit einer 777 um die Erde geflogen. Dann waren wir auf der LA Auto Show und jetzt sind wir bei der CES. Und hier zeigen wir das Concept Car zusammen mit einer Virtual Reality Experience. Das heißt, man kann tatsächlich in VR erleben, wie sich das anfühlt, in der Zukunft in diesem Auto zu reisen.
Wie fühlt es sich denn an, in der Zukunft in solch einem Auto zu reisen?
Na, ganz anders als in einem Auto, in dem man heute reist. Wir haben uns vor allen Dingen auf das Interieur des Fahrzeugs konzentriert. Das ist ein Auto, was von innen nach außen designt worden ist. Showcars ab zu diesem Zeitpunkt sind immer sehr stark im Fokus aufs Exterieur. Wir haben uns aufs Interieur konzentriert und wir möchten ein Interieur-Erlebnis schaffen, was sehr komfortabel, privat und sehr, sehr menschlich ist. Also das Fahrerlebnis ist das Gegenteil von einem heutigen Automotive Interior.
Wenn Sie mal ein konkretes Beispiel nennen, also Auto von innen kennt jeder, weiß, wo der Steuerknüppel ist und das Lenkrad und wo der Blinker und der Scheibenwischer, wie man den anmacht. Was ist in diesem Fahrzeug jetzt anders als in normalen Fahrzeugen, wie wir sie alle kennen?
Ja, also Sie haben ein paar Beispiele angesprochen. Wir haben immer noch ein Lenkrad. Wir wollen immer noch, dass die Insassen, vor allen Dingen der Fahrer, in Control ist. Aber wir haben zum Beispiel alle möglichen Schalter und Knöpfe und Drehregler eliminiert. Wir glauben in der Zukunft, dass die Interaktion mit diesen Fahrzeugen wesentlich mehr über Sprache und über Touch funktioniert. Also es gibt weniger Displays. Es gibt ein großes Zentraldisplay, was ähnlich wie ein Fernseher in unserem Haus funktioniert. Und dann natürlich die Sitzkonfiguration. Wir haben nach wie vor Sitze, die nach vorne zeigen, aber die Sitze sind so gestaltet, dass sich neue Sitzpositionen für die Insassen ermöglichen. Das heißt, man kann sich mehr in eine Ecke kuscheln auf der Rücksitzbank und auch auf den beiden vorderen Sitzplätzen.
Über welche Zeitläufe reden wir da? Wann, glauben Sie, wird so ein Auto in Realität gebaut werden? Wie lange wird es dauern, bis wir solchen Fahrzeugen mit diesem Interieur, mit diesen Funktionalitäten auf bundesdeutschen Straßen sehen?
Der E-Next ist sehr, sehr realistisch. Wir haben bereits in der Presse bekannt gegeben, dass der E-Next unser nächstes E-Fahrzeug in 2021 sein wird. Also das Concept Car ist ein Vorläufer dieses Produktionsautos, was 2021 auf den Markt kommen wird. Sehr realistisch.
Holger Hamm von BMW war das, der uns den Stand und das E-Next-Auto vorgestellt hat, das BMW auf der CES da gezeigt hat.
Ich habe ein paar Bilder dieses Autos gesehen. Das ist dann schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber hat was.
Also mir hat das gefallen, vor allem diese große Rückbank. Da kannst du dich wirklich drin rumlümmeln. Ja. Und da ist ein großer Fernseher oder Bildschirm drin. Und da kann man dann natürlich auch schön Filme gucken, während einem das Auto automatisch durch die Gegend fährt.
Dazu gehört ja, Markus, der Mobilfunkstandard. Standard 5G. Autonomes Fahren ist und wird ohne 5G nicht möglich sein. Was zeigen denn die Hersteller da auf der Messe? Wie will man das weltweit in jeden Winkel vernetzen? Stichwort die berühmte Milchkanne hier in Deutschland.
Also so viel habe ich zu 5G da gar nicht gesehen. Ich glaube, das ist ein Thema, da gehen die Hersteller davon aus, das ist gesetzt. Sie benötigen einfach 5G auch wegen der Bandbreiten. 5G wird ja ein viel kleinzelligeres Mobilfunknetz sein als unser jetziges LTE-Netz. Dieses Netz wird benötigt, weil beim autonomen Fahren zum Beispiel riesige Datenmengen anfällig werden, weil man diese verarbeiten muss und die durch die Luft schicken muss. Also das ist ein Standard, der ist gesetzt, den benötigt die Automobilindustrie. Insofern habe ich dort jetzt weniger Anwendungen gesehen, weil eigentlich jeder davon ausgeht, dass 5G kommt.
Da müssen wir natürlich so ein bisschen auf die Investitionskosten schauen. Viele Mobilfunkanbieter beklagen ja, nicht nur in Deutschland, dass sie durch den Preisdruck auf dem Markt nicht genügend Reserven für den Ausbau haben. Manche sagen sogar, da ist der Staat in der Pflicht, wenn wir das nicht bezahlen können, muss es der Staat tun. War das ein Thema?
Sofern ich das gesehen habe, nicht. 5G wird in den USA auch anders behandelt als bei euch in Deutschland. Man muss dazu wissen, in den USA leben 300 Millionen Menschen im Vergleich zu den 90 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Ist das natürlich ein völlig anderer Markt. Dort gibt es überhaupt keine Klagen der Mobilfunkanbieter, die sagen, der Staat muss dort einspringen. Wir brauchen hier Unterstützung beim Ausbau. Hier gibt es fünf Wettbewerber, fünf große Mobilfunkanbieter, die sich einen heftigen, ständigen Kampf um den Mobilfunkmarkt bieten. Und die werden alle in dieses Thema einsteigen, weil sie wissen, dass das ein Zukunftsmarkt ist. In Deutschland sieht das natürlich etwas anders aus. Dort gibt es weniger Anbieter. Da versucht man vermutlich erst einmal an die Politik zu appellieren. Aber was man eben auch sieht, in den USA gibt es dieses in Anführungszeichen Gemotze weniger, obgleich die USA 28 Mal größer sind als Deutschland.
5G, Markus, soll ja nicht nur Autos vernetzen. 5G ist auch die Voraussetzung für Industrie 4.0, für vernetztes Arbeiten, für Maschinenlernen in der Industrie. Ja, eigentlich für die komplette Kette vom Design über die Herstellung bis zur Auslieferung eines Produkts an die Kunden. Welchen Stellenwert hat denn die vernetzte Industriewelt auf dieser Messe gehabt?
eigentlich keinen so großen Stellenwert, weil die CES ja als Unterhaltungselektronikmesse eher an die Konsumenten gerichtet ist. Also das war gar kein so großes Thema. Natürlich war IBM dort und hat seine Ideen vorgestellt zur Vernetzung in der Welt. Man konnte bei Bosch sehen, dass sie eben versuchen, beispielsweise die Autoindustrie zu vernetzen mit der Haushaltswelt, dass man aus seinem autonom fahrenden Fahrzeug zum Beispiel die Kaffeemaschine anstellen kann, die Waschmaschine steuern kann. All das ist möglich, aber in diesem großen Aspekt der industriellen Vernetzung war das auf der CES ein traditionell nicht sehr großes Thema, weil sich die CES eben eher an die Endkunden, an die Konsumenten richtet.
Markus, IT-Sicherheit hat in den USA einen ganz anderen Stellenwert in der öffentlichen Diskussion als beispielsweise hier in Europa oder in Deutschland. Wurde denn über die Sicherheit der vernetzten Industrie, des vernetzten Alltags auf der Messe gesprochen?
Ob du es glaubst oder nicht, das Thema Datensicherheit spielt bei den Amerikanern eine immer größere Rolle. Nicht nur die Datenskandale im vergangenen Jahr bei Facebook und Co. haben gezeigt, dass mehr Datenschutz nötig ist. Das erkennen jetzt auch die Amerikaner. Auch viele amerikanische Unternehmen haben auf der CES Sicherheitsanwendungen gezeigt. Zum Beispiel ein Hersteller, der Festplatten produziert, die dann in ein Metallgehäuse kommen und die man dann steuern kann über eine Smartphone-App und sogar, wenn die Festplatte gestohlen wird, aus der Ferne quasi zerstören kann. Sicherheit spielt bei den Amerikanern eine immer größere Rolle. Das geht vom Passwortgenerator eben hin bis zu Diensten, um Festplatten richtig zu verschlüsseln mit hohen Sicherheitsschlüsseln, die selbst die NSA und die CIA nicht mehr knacken können.
Ganz zum Schluss, lass uns zu dem kommen, was diese Messe auch seit vielen Jahren prägt. Das ist, sind die vielen schrillen und schrägen Gadgets, Elektronikteilchen, Hardsoftware, bei denen man sich schon manchmal so ein bisschen die Frage stellt, was im Himmels Willen soll das? Was ist das denn? Was hast du denn da entdeckt? Was gibt's da Neues aus dem Bereich? Braucht eigentlich keiner, macht aber trotzdem Spaß.
Ich weiß nicht, ob du das brauchst. Also meine Frau beklagt sich immer, wenn sie denn morgens aufsteht und sagt, oh, heute Nacht hast du wieder geschnarcht, weil du ein Bier vorher getrunken hast. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Udo, aber da gibt es Geräte, die sollen einem helfen, dass man weniger schnarcht. Zum Beispiel die Hypnos Sleep Mask. Das ist eine Maske, die man sich über Augen und Nase stülpt und die soll das Schnarchen eben stoppen, indem sie sanft vibriert und man dann dadurch quasi seine Schlafposition verändert. Schnarcht man dann weiter, dehnt die Maske die Nasenlöcher, sodass man besser Luft kriegt. Und dann soll man angeblich aufhören mit dem Schnarchen. Und diese Anti-Schnarchmaske, die kann man auf den einschlägigen Crowdfunding-Plattformen kaufen. Sie kostet umgerechnet 110 Euro und kommt Ende des Monats raus.
Also diese Geschichte mit dem Schnarchen, die werde ich mir auch mal genauer ansehen, Markus. Aber gab es noch mehr zu sehen?
Na, zum Beispiel Whybrush. Das ist ein Gerät, über das ich mich persönlich sehr gefreut habe, weil es eben die ganze Zahnputzgeschichte morgens erheblich beschleunigen soll. Man soll seine Zähne damit innerhalb von 10 Sekunden ordentlich putzen. Zahnärzte haben das angeblich bestätigt. Whybrush sieht aus wie eine Zahnspange. Die Innenseiten sind mit kleinen Nylonbürsten bestückt und dieses Mundstück, diese Zahnspange, die bestreicht man dann mit Zahnpasta, steckt das Teil auf seine Zähne, schaltet den Elektromotor an. Whybrush kommt aus Frankreich. Und es soll im April auf den Markt kommen und auch um die 110 Euro kosten.
Das heißt, das sieht so ähnlich aus, sagen wir mal, wie die dritten, ne, die man sich so oben drauf setzt und dann werden die Zähne gereinigt, einfach so elektronisch.
Ja, da ist dann ein Motor drin und den steckt man erst auf den Unterkiefer, diese Zahnspange steckt man erst auf den Unterkiefer, dann auf den Oberkiefer und angeblich sollen dadurch die Zähne sehr zuverlässig, sehr gut gereinigt werden. Aber ich hätte, wenn du magst, noch ein drittes Gadget, das dort vorgestellt wurde, nämlich von einem Unternehmen, das Heatworks heißt und die haben einen mobilen Wasserkocher, der auf Knopfdruck sofort heißes Wasser liefert, entwickelt. Ein ein halber Liter Wasser passt in diesen Kocher rein, kann man mitnehmen, kann man vorher füllen. Und spezielle Graphitelemente sorgen dann dafür, dass, wenn man auf den Ausgießen-Knopf drückt, dass das Wasser in Sekundenschnelle erhitzt wird. Das Gerät hat allerdings einen kleinen Nachteil. Die Batterie muss nach bereits einmaligem Gebrauch wieder aufgeladen werden. Ich finde, die Idee ist toll. Aber der Preis hat es in sich, um die 200 Euro wird dieser Kocher kosten. Also da muss man sich zweimal überlegen, ob man solch ein Gerät mit einem halben Liter Wasser dann doch sich anschaffen möchte.
Kann aber den Markt erobern, denn wir wissen, heißes Wasser kann man immer gebrauchen. Die Technologiemesse CES in Las Vegas ist die größte Fachmesse für Technologie und Konsumelektronik in der Welt. Sie fand in dieser Woche in Las Vegas statt und ich habe mit unserem Korrespondenten Markus Schuler über Neuheiten gesprochen, die er auf der Messe entdeckt hat. Und das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt es als Podcast und zum Downloaden. Mehr dazu finden Sie unter hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.